Dieser Vortrag lehnt sich auch an meine Diplomarbeit an, über eine Skulptur von Jean Tinguely. In meiner Zeit jetzt am ZKM ist noch ein zweiter Tinguely dazugekommen. Und um nicht einfach nur eine Case Study vorzustellen, habe ich gedacht, ich fasse das Thema ein bisschen konkreter und bleibe bei dem, was uns bei der Bewegung und der Erhaltung von bewegten Objekten besonders interessiert, beim Verschleiß und den verschleißenden Teilen. Genau, Umgang mit Verschleißteilen und den verschleißenden Teilen an zwei kinetischen Skulpturen von Jean Tinguely habe ich den Vortrag genannt. Es klingt vielleicht ein bisschen umständlich. Ich wollte irgendwie die Trennung mit reinbringen zwischen den Verschleißteilen, bei denen eventuell auch... Danke. Bei denen eventuell auch schon beim Herstellungsprozess bekannt war, dass sie austauschbar sein können. Und die daraufhin konzipiert wurden, und den Teilen, die vielleicht vom Künstler besonders hergestellt, besonders geformt sind, die nicht so einfach zu reproduzieren oder neu zu kaufen, neu einzufügen sind. Das sind für mich die verschleißenden Teile, wo man dann als Restaurator auch eingreifen muss, um einen Erhalt zu gewährleisten. Eine Methode, die sich bei den zwei Skulpturen, die ich restauriert habe, sehr bewährt hat, ist das Einbringen von Opfermaterialien. Wieder eine neue Form von Verschleißteil, die da mit drin ist. In dem Titel. Die Skulpturen sind EOS 9. Eine ca. 2,50 Meter hohe Skulptur mit Querbalken, schwarz gefasst, vom Bewegungsablauf recht schlicht gehalten. Ich werde gleich noch einen Film zeigen, damit ich das nicht so viel zu erklären brauche. Bewegung erklärt sich durch das Ansehen doch einfacher als durch sprachliche Beschreibung. Und die zweite Skulptur, Wait for Me, hat einen sehr ähnlichen Bewegungsablauf, ist allerdings nur ca. 60 cm groß. Der Ton ist jetzt nicht in der Präsentation drin.
Oder muss man lauter stellen?
Ah ja. Gut. Was Sie jetzt hören, ist vor allem die Skulptur Wait for Me. Für eine sehr kleine Skulptur macht die einen wahnsinnigen Lärm. Man hört das Quietschen der Schraubenlager und auch ab und an das Schlagen von dem Stahl, von dem Stahlstab auf der Messingbuchse. EOS 9 ist da etwas gemächlicher. Ab und an hört man dann auch das Quietschen des Lagers oder auch das Schleifen von dem Querbalken, der rückseitig gegen eine Anlaufscheibe anliegt. Eben war so ein kleines Knarzen zu hören. Und da haben wir dann eben auch die Geräusche, die uns auch Indizien dafür geben, wo denn jetzt der Verschleiß vonstatten geht. Wo ein besonderes Augenmerk drauf zu legen ist. Farblich markiert jetzt die für mich bei der Restaurierung interessanten Teile. Natürlich ist das große Rad auch mit einem Nadellager gelagert. Es gibt die zwei Motoren, die die Skulptur antreiben. Aber diese sind derart überdimensioniert, dass die keinen Problemfall darstellen. Genau. Hier zeige ich im Nachhinein noch hier der eine Motor, der den Keilriemen antreibt. Und dieses Rad ist ja auch drehend gelagert, das ist mit einem zweiten Motor angetrieben. Wie schon erwähnt, der besonders limitierende Faktor ist der Querbalken. Der ist aus Alu-Hohlprofilen geformt, die halt rückseitig gegen die Anlaufscheibe aus Stahl anschlägt und dagegen reibt. Oben sieht man dann die Abnutzung. Teilweise sind dann halt schon die anderen, die Abnutzung im Alu, unterseitig ein Abrieb, der gar nicht so stark ist. Da ist das Material schon so verdichtet. Ich wollte sehen, ob noch Abrieb stattfindet und an welchen Stellen besonders stark. Habe die Unterseite dann mit Aquarellfarbe bemalt, die sich bei einem Probedurchlauf quasi nicht abgenutzt hat auf der Unterseite. Also der Verschleiß ist vor allem wirklich dieser Abrieb gegen diese Anlaufscheibe. Dann die Gummireifen, das ist schon der zweite Satz Gummireifen, die sind aus Schubkarren-Gummireifen, die wurden verwendet, sind also nachkaufbar, wurden schon ausgetauscht, können auch wieder ausgetauscht werden. Diese Gummireifen haben Messinglager. Hier unten sieht man den Zustand, den ich vorgefunden habe bei der Restaurierung. Die waren schon quasi komplett abgenutzt. Hier sieht man von hinten vielleicht noch das Loch im Lager. Das obere Lager ist schon auseinandergefallen, quasi nicht mehr vorhanden. Und die Aufhängung des Rades hier. Ein für Tangeli übliches Schraubenlager hat er verwendet. Hier ist die Narbe. Das, was hell ist, ist der Stahlstaub vom Abrieb. Hier ohne aufgehängten Balken die Schraube, an der das ganze, zeitweise das ganze Gewicht hängt, wenn der Balken nach oben gedrückt wird. Wieder ein Sprung zu Wait for Me. Auch hier wurden die Schraubenlager benutzt. Das ist jetzt bei dieser Skulptur aber keine Schwachstelle wegen der Größe. Außerdem hatte ich da mit der Bearbeitung Probleme, weil bei EOS ist die Schraube nur eingeschraubt, bei Wait for Me ist sie eingeschweißt. Da kann man also weniger machen, ohne halt beschädigend zu wirken. Der schwierige Faktor ist die Messinghülse, durch die der Stahlstab durchgeführt wird und auf die er aufschlägt. Die wird im Laufe der Zeit abgenutzt. Erkennt man daran, dass wenn man die Skulptur einschaltet, man nach wenigen Minuten Messingstaub auf dem Sockel findet. Der Stahlstab ist auch leicht verbogen, aber er wird im Grunde nicht mehr abgenutzt. Er hat jetzt seine Form durch die Belastung erreicht. Also war der Hauptpunkt die Art und Weise, wie man sich um die Messingbuchse kümmert. Es gibt nun natürlich die verschiedenen Möglichkeiten, den Verschleiß zu minimieren. Zum einen kann man die Objektgeometrie modifizieren oder restaurieren, auch ein wichtiger Punkt. Wenn sich die Geometrie im Laufe der Zeit verändert hat, ist es oft der Ausgangspunkt der Objektgeometrie gewesen, die ursprüngliche Geometrie, die für die Funktionstüchtigkeit der Skulptur am idealsten war. Diese zu rekonstruieren oder eventuell alte Restaurierungen, die eine höhere Belastung verschiedener Bauteile zur Folge hat, das gibt es auch, die wieder rückgängig zu machen. Und eine sehr langfristig, wie ich erfahren, nach meiner Erfahrung sehr langfristig helfende Methode ist die Einbringung eines Verschleißschutzes. Also wie gesagt, ich rede jetzt vor allem von den Materialien, die jetzt nicht einfach zu ersetzen sind, wie ein Messinglager, bei dem man mit den Maßen zu einem Dreher gehen kann, der einem die nachbaut und eventuell man das Ersetzen schon fast mit Autorisierung der Künstler durchführen kann. Weitere präventive Maßnahme, die ich natürlich auch nicht ungenannt lassen will, ist die Laufzeitreduzierung. Es gibt die Skulpturen, die ich hier vorstelle, sind von den Bewegungsabläufen recht schlichte und gute Fälle, an denen man halt das Einbringen des Verschleißschutzes gut zeigen kann. Andere Skulpturen lassen das vielleicht nicht so zu. Ich habe verschiedene Materialgruppen unter mir angeschaut, aber bei der Betrachtung auch schon eine Auswahl getroffen hinsichtlich der Möglichkeit, diese auch zu nutzen in den Skulpturen, die ich vorliegen hatte. Deswegen ist es keine große Bandbreite. Ich habe mir Beschichtung angeschaut. Bei der Recherche stellte sich heraus, dass die in der Industrie gebräuchlichen Beschichtung für unsere restauratorischen Zwecke in der Regel nicht geeignet sind. Die sind nicht so gezielt einzubringen und auch die Materialien sind oft kritisch oder erhalten nur durch Hitzeeinwirkung die nötige Härte und dann für einen kleinen Teil dies in Auftrag zu geben, ist quasi unmöglich und auch nicht sinnig. Dafür habe ich mir dann unsere Restaurierungsbeschichtung angeguckt und geschaut, ob man diese modifizieren kann. Kunststoffe mit guten Gleiteigenschaften, Lagermetalle, wie man die aus Gleitlagern kennt, kamen zum Einsatz. Und je nachdem, wie das Einsatzgebiet an der Skulptur aussieht, ob mehr Reibung auftritt oder eine schlagende Beanspruchung wie bei Wait for Me dazukommt, variieren dann auch die Materialien, die man verwendet. Wichtige Materialeigenschaften aus restauratorischer Sicht habe ich noch als Punkt unten hinzugefügt, denn das ist eine Sache, die bei der Diskussion mit den Technikern und Drehern ja auch immer wieder zum Tragen kommt. Wieso machst du das so? Wieso nicht anders? Wir machen das aber auch immer anders. Das ist halt aus Gründen der Reversibilität, damit die Form und die Geometrie der Komposition nicht verändert wird und das Klangbild auch möglichst ähnlich bleibt. Zuerst, ja, ich gehe jetzt von recht einfach nach restauratorisch spezifischer, würde ich sagen. Lagermetalle, wie gesagt, bei dem Schraubenlager habe ich so gearbeitet, dass ich eine Buchse habe anfertigen lassen, die auf die verschlissene Schraube aufgeschraubt werden konnte. Dafür wurde das Gewinde nachgeschnitten mit einem Gewindeschneider. Die Buchse habe ich bei einem Dreher anfertigen lassen. Das war auch so ein Fall, wo die Frage war, wieso macht man nicht eine neue Schraube, wieso die alt benutzen. Die ist einfach so groß, so lange gut gelaufen, dass es schade wäre, die aus dem Kontext zu reißen. Und mit dieser Buchse ist es eigentlich eine gute Methode, die originale Schraube weiterlaufen zu lassen. Messing hat nicht funktioniert. Das ist jetzt ein Kobaltstahl, der gewählt wurde. Beim Probedurchlauf hat man auch schnell gesehen, dass das Messing einfach nicht die Kraft hat, um das aufzufangen. Und dann natürlich auch noch ein bisschen Graphit zum Schmieren dazu. Die Gleitlager von den Gummirollen, die konnten auch recht einfach ersetzt werden. Das war der Umgang mit den Verschleißteilen. Bei der Messingbuchse eine recht ähnliche Lösung. Damit der Klang nicht verändert wurde, schien es recht einfach, wieder auf das Material Messing zuzugreifen. Die Skulptur ist ja von 62. Die Nase fällt vielleicht... Die fällt vielleicht hier ein bisschen auf, dieser kleine Schatten zwischen Messingbuchse und Original. Das ist die Abnutzung der letzten 50 Jahre, wenn man also diese paar Millimeter starke Messingbuchse reinsetzt, kann man hoffen, dass es auch wieder 50 Jahre so hält, bis man die nachformen kann. Das Problem war, wie einbringen. Diese Innenform, die hat viele Hinterschneidungen. Sie ist symmetrisch, ja, aber... ja, wie gesagt, ein bisschen zickzackartig geformt. Einkleben wäre schade gewesen, dann wäre es nicht mehr reversibel gewesen. In der Mitte findet sich hier dann auch noch so ein kleiner Nippel, der quasi im Weg ist, um ein ganzes Teil einzubauen. Darum habe ich eine Messinghülse anfertigen lassen, die geschlitzt ist, die in den Maßen etwas größer ist, sodass man die halt an den Löchern, die Sie sehen, quasi mit einer Zange zusammendrücken kann, einführen kann, loslassen kann und dann sitzt die quasi saugend am Objekt. Und die Hülse ist jetzt ein klein bisschen schwerer geworden, aber das Klangbild ist ist im Grunde nicht verändert. Und auch die Bewegung die paar Millimeter Unterschied machen bei den Skulpturen von Tangeli da nicht so viel aus. Links der ursprüngliche Zustand, dann ein Probedurchlauf mit der Hülse, um zu sehen, ob es funktioniert. Ich habe sie danach auch wieder rausgenommen, wieder reingesetzt. Funktioniert gut. Und hier das retuschierte Endresultat vorerst. Bin ich mal gespannt. Zum Verdeutlichen noch. Tut mir leid, dass der Ton jetzt gerade ein bisschen pixelig ist. da muss ich noch arbeiten. So, das sind jetzt der Vor- und Nachzustand. Vorzustand hier. Aus der Nähe sieht man dann auch, was für eine Belastung auf dem Material, auf das Material wirkt. Jetzt in doppelter Ausführung. Wieder der Bogen zurück zu meiner Diplomarbeit. Das sind die Materialien, die ich untersucht habe. Einige Kunststoffe, die ich auf eine Maschine des Fachbereichs Lackingenieurwesen der FH in Niederrhein testen konnte. Die benutzen diese Maschine oben rechts, Lacke zu testen. Funktioniert so, dass man halt mit einem Rakel Farbe aufträgt. Die wird dann mit einer eingespannten Bürste, die hin und her fährt, mit 500 Hüben versuchen die abzuwaschen und dann wird der Gewichtsunterschied gemessen. Mit dem Gewichtsunterschied konnte ich nicht arbeiten. Ich wollte nämlich sehen, ob die Farbe auch auf dem Aluminiumuntergrund funktioniert. Ich konnte dann diese Maschine halt nutzen, um ähnliche Hübe mit einem Gegenstück aus Alu und Stahl durchzuführen. 500 Hübe, um die ich mich nicht kümmern musste, die sehr ähnlich waren und die ich dann bei verschiedenen Materialien ausführen konnte und ich dann einfach sehen konnte, ja, was nutzt sich mehr ab. Bei den Kunststoffen habe ich auch das Klangbild noch dazu untersucht. Wie zu erwarten, schnitt POM und Teflon PTFE besonders gut ab. Die kamen für mich auch in die engere Wahl, dadurch, dass sie halt in der richtigen Farbe, nämlich schwarz, zur Verfügung waren. Genau. Und auch bei der Nutzung dieser Kunststoffe ist es halt auch ein einschränkendes Kriterium, dass sie nicht wirklich verklebbar sind. Da muss man dann auch die geeignete Stelle für haben. Bei den Beschichtungen habe ich halt unsere restauratorischen Bindemittel unter die Lupe genommen, weil, wie gesagt, Industrieprodukte nicht wirklich für unsere Belange und unseren gezielten Einsatz erhältlich sind. Da hat Movilit mit einer Zugabe von Festowax, das ist ein Wachs, das als Beimengung in verschiedene Farbsysteme verwendet wird, ein PE-Wachs, und ein paar Zusatzstoffen mit guten Gleiteigenschaften, Glimmer und Graphit, hat da sehr gut abgeschnitten. Was ich nicht getestet habe, was ich in der Praxis noch als gute Lösung gefunden habe, ist Teflon-Tape. Kurz noch als kleiner Schwenk, diese Skulptur von Chiara Dünners, Nonchinulla di Fiori, besteht aus 2 Tonnen. Oben ist eine Tonne eingesetzt, die sich dreht und dann halt dieses Lichtspiel erzeugt. Die hat unheimlich geknarzt, als wir die aufgestellt haben. Hier oben am Rand sieht man vielleicht noch die Filze, die ich eingesetzt habe, weil ich dachte, die 2 Tonnen reiben gegeneinander. Irgendwo muss dieser Punkt sein. Aber es waren nicht die Tonnen, sondern der Punkt, an dem hier die Welle in den Motor hineinkommt. Hier diese Flächen, die aufeinander gerieben haben und sich abgenutzt haben. Der schwarze Staub ist der Abrieb und das Teflon-Tape habe ich dann als schnelle Lösung eingesetzt. Die Skulptur lief über ein Jahr bei uns im Museum. Ich musste da nicht mehr wieder dran. Wieder zurück zu den Beschichtungen. Die habe ich beim Balken eingesetzt. Ließ sich auch in einer guten Schichtdicke auftragen. Letzten Endes ist es aber auch eine Lösung, die eventuell für den Museumsbereich nicht so tauglich ist, da sie auch wieder wartungsintensiv ist und vielleicht wartungsintensiver als eine POM-Platte, die auch recht unsichtbar hinter die Gummireifen gebracht werden kann, indem man halt wieder die Reifen löst und eventuell den Platz, einen Millimeter, der zwischen den Gummireifen vorhanden ist, öffnet und... Das ist ein Kunststoff mit guten Notlaufeigenschaften. Und der wird auch für Lager benutzt.
Das ist das Nutzen der Gruppe der Polyform
halten. Mhm. Danke. Genau. Genau, und dann kann man halt diese Millimeter Luft schaffen und eine Platte einsetzen, so. Was im Museumsbetrieb ja auch recht praktisch sein kann. Zum Fazit, wofür braucht man, also man braucht für diese Arbeiten auf jeden Fall auch einen Techniker, einen Elektriker, jemanden, der einem da... die Teile fertigen kann und mit dem man sich austauschen kann. Aber wieso braucht man dafür einen Restaurator? Und ich habe einfach nur gemerkt, den braucht man nur dafür, damit man es mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive sieht, nicht nur die rein technisch bewährten Wege geht, sondern auch in Anbetracht der Skulptur, der Form und des Klangs und des Gesamtbildes vielleicht mit einem etwas anderen Ansatz eine neue Lösung findet. Daneben hier sind nicht nur die Materialien aufgeführt, die ich benutzt habe, um die Skulpturen von Tanguy zu bearbeiten, sondern auch die Materialien, die immer mal wieder als Stoffkonglomerate mit verschiedenen Installationen und Skulpturen mitgeliefert werden, die die Künstler uns mitgeben, damit auch deren Skulpturen im Museumsalltag weiter bestehen oder nach Transporten wieder aufgebaut werden können. Und das nur zur Veranschaulichung, dass eine funktionierende und instand gehaltene Skulptur in unser aller Interesse ist. Ja. Danke.